Handeln ohne Erlaubnis.
Ein Geld lernt man kennen wie ein Gebäude, durch die Tür, durch die man es zum ersten Mal betritt. Wer Bitcoin über eine Steuerdebatte entdeckt, und derzeit entdecken es viele genau so, betritt es durch den Seiteneingang fürs Finanzamt. Dort sieht es aus wie eine Anlageklasse mit Sonderkondition. Nach 12 Monaten abgabenfrei, vorerst. Dass dasselbe Gebäude einen Haupteingang hat, durch den man ganz ohne Papiere kommt, steht an dieser Tür nicht angeschrieben. Das Schaufenster. Niemand plant das so und böse Absicht braucht es dafür auch nicht. Ein erster Eindruck entsteht trotzdem und er entsteht aus dem, worüber gerade gesprochen wird. Eine Debatte über eine Steuerfrist informiert über das, was ihr Gegenstand ist. Sätze, Fristen, Bedingungen. Über die Eigenschaft, deren wegen es dieses System überhaupt gibt, dass niemand gefragt werden muss, informiert sie nicht. Nicht, weil jemand sie verschweigen will, sondern weil sie schlicht nicht Gegenstand der Debatte ist. Wer hier zum ersten Mal hinsieht, sieht also eine Anlage mit Sonderkondition. Mehr war an dieser Stelle nicht zu sehen. Dabei kennen die, die diese Debatte führen, das Gebäude besser als die meisten. Viele von ihnen verwahren ihre Schlüssel selbst, betreiben eigene Knoten und könnten den Haupteingang im Schlaf finden. Dass sie sich trotzdem an Verfahren, Fristen und Mehrheiten beteiligen, ist keine Unkenntnis, sondern eine Überzeugung. Wer hier lebt, soll die Regeln mitgestalten, statt sie nur zu erdulden. Das ist eine durchdachte Position. Sie verdient eine ebenso nüchterne Betrachtung. Nur entsteht der erste Eindruck nicht bei denen, die ihn prägen, sondern bei denen, die neu dazukommen. Und die Folgen der Tür, durch die sie gekommen sind. Kauf beim regulierten Broker, mit Ausweis und Herkunftsnachweis, Bestand in der Steuererklärung. Mancher lässt Bitcoin beim Anbieter liegen, mancher zieht sie auf eigene Schlüssel ab. Gemeldet sind beide. Das ist der gewohnte Preis der Sichtbarkeit, und wer sich bewusst beteiligt, zahlt ihn mit offenen Augen. Ein Preis bleibt es trotzdem. Besitzer, die aktenkundig sind, Name, Anschrift, Betrag, Kaufdatum, muss ein Amt nicht aufspüren, es genügt ein Schreiben. Eigene Schlüssel schützen die Verwahrer, aber nicht den Besitzer vor dem Register. Beim Gold lief es seinerzeit ähnlich. Geknackt wurde kein Tresor, abgearbeitet wurde eine Liste. Gewiss, mancher kommt des Kurses wegen und bleibt der Sache wegen. Türen sind keine Schicksale. Nur zählt Zulauf für sich genommen in der Sicherheitsbilanz dieses Geldes nicht. Die führt keine Kontenstände und keine Kurse, sondern Handlungen. Prüfen, verwahren, tauschen. Ob aus neuem Zulauf davon etwas entsteht, entscheidet sich nicht an seiner Größe, sondern an dem, was die Neuen später tun, der ungefragte Handel. Märkte zerfallen aus Sicht der Obrigkeit in genau 2 Sorten, solche, die mit Erlaubnis laufen und solche ohne. Ein Geld, das so gebaut ist, dass es ohne Erlaubnis funktioniert, gehört seiner Natur nach zur 2. Sorte. Das ist keine Aussage über seine Nutzer, sondern über seine Bauart. Es wird getauscht, ohne dass vorher jemand gefragt wird, und das System ist darauf eingerichtet, dass das auch dann so bleibt, wenn jemand es ändern will. Daraus folgt mehr, als man zunächst denkt. Die Sicherheitsarchitektur dieses Geldes rechnet mit Druck, nicht mit Duldung. Zensurfestigkeit ist kein Schalter, der an oder aus ist, sondern ein laufender Posten. Wird eine Zahlung irgendwo blockiert, steigt ihr Gebührenangebot, bis es sich für irgendeinen anonymen Miner irgendwo lohnt, sie dennoch zu bestätigen. Der Widerstand wird gekauft, Block für Block, bezahlt von denen, die tatsächlich handeln. Ein Bestand, der still in einem Depot liegt, kauft nichts. Wer dieses Geld nur hält, sichert es nicht. Durchgesetzt werden seine Regeln allein von denen, die es im Tausch annehmen und selbst prüfen. Die Händler sind seine eigentlichen Verwahrer, die handelnde Wirtschaft ist sein Tresor. Daraus ließe sich folgern, das Beste für dieses Geld sei, denen, die handeln, milde Bedingungen zu verschaffen. Wer die Bedingungen pflegt, pflege die Sicherung gleich mit. Nur sichern Bedingungen nichts, Handlungen tun es. Eine günstigere Frist ändert nicht, ob jemand annehmen und prüfen kann. Sie ändert, was der sichtbare Weg kostet. Wird der sichtbare Weg teurer, hört der Tausch deshalb nicht auf. Er wechselt die Tür. Und der Teil des Handels, der in keinem Register steht, lässt sich durch Konditionen weder anlocken noch vertreiben. Er ist nirgends angemeldet, wo man ihn abmelden könnte. Hinge die Sicherheit dieses Geldes tatsächlich daran, dass Bedingungen freundlich bleiben, wäre sie eine Sicherheit auf Widerruf. Genau die Sorte, die es ersetzen soll. Auch das Wertversprechen ist entsprechend schmal und entsprechend klar. Zwei Hebel, die dem Zugriff entzogen sind. Die Menge liegt in Regeln fest, die jeder Beteiligte selbst prüfen kann. Ändern lassen sie sich nur mit Zustimmung derer, die das Geld im Tausch annehmen. Und eine Zahlung anzuhalten verlangt, die Rechenleistung des Netzes dauerhaft zu überbieten. Ein fortlaufender Kostenposten, kein Federstrich. Greifbar wird das an dem Teil des Geldes, der nie durch eine Kundendatei gelaufen ist. Wer Bitcoin verdient statt kauft oder sie von Hand zu Hand tauscht, taucht in keiner Kartei auf. Kein Eintrag, der bei einem Datenleck im Netz landet. Kein Bestand, der in einer Vermögensübersicht steht. Keine Adresse, an die ein Schreiben gehen könnte. Solches Geld lässt sich ausgeben und annehmen, ohne dass ein Dritter zustimmt, sperrt oder mitliest. Auch dann noch, wenn Konten eingefroren oder Regeln verschärft werden. Es ist der Teil des Geldes, den kein Bescheid erreicht, weil nirgends verzeichnet ist, dass es ihn gibt. Wer ihn verwalten wollte, müsste ihn erst suchen, und suchen kostet, Stück für Stück, jeden Tag aufs Neue. Die Gegenrechnung. Nun gibt es eine Überlegung, die sich nicht von der Hand weisen lässt, angestellt von Leuten, die dieses Geld gründlich verstanden haben. An den geltenden Bedingungen lässt sich arbeiten. Mildere Regeln sind erreichbar und sie entlasten jeden, der sichtbar dabei ist. Ein Text, der stattdessen das Funktionieren ohne Genehmigung in den Mittelpunkt rückt, könnte dieser Arbeit Gewicht entziehen und genützt wäre damit womöglich genau denen, die an der Geldschöpfung zuerst verdienen, weil sie neue Einheiten ausgeben dürfen, bevor die Preise nachgezogen haben. Wem etwas nützt, ist eine gute Frage. Man muss sie nur zu Ende stellen. Wovon lebt das Arrangement aus Monopolgeld und früher Hand am Hahn? Nicht von Texten, in keiner Richtung. Es lebt davon, dass möglichst wenige Menschen ein dem Zugriff entzogenes Geld tatsächlich benutzen und dass die, die es besitzen, vollständig erfasst bleiben, sichtbar, regulierbar, notfalls einsammelbar. Eine Gemeinde, die nur noch sichtbar stattfände, gemeldet, vertreten, verzeichnet, wäre aus Sicht der Verwaltung der einfachste Fall. Dass sie nicht so aussieht, liegt an dem Teil, der daneben existiert, an denen, die selbst verwahren, selbst prüfen, direkt tauschen und ihr Leben nicht nach dem Kalender der Behörden takten. Bei diesem Typ führt kein Schreiben zum Ziel, es braucht Aufwand und Aufwand kostet. Was ein Text überhaupt bewirken kann, ist, dass jemand etwas anders macht als vorher. Die Richtung ist hier eindeutig. Wer einem Text wie diesem folgt, verwahrt selbst, prüft selbst, tauscht direkt. Er wird für die Verwaltung aufwendiger, nicht bequemer. Und die stille Abgabe an der Geldschöpfung entsteht und vergeht, unabhängig davon, was irgendwo geschrieben steht. Die Gegenrechnung fällt darum nüchtern aus. In keiner Richtung fließt aus solchen Texten etwas zu denen, die am neuen Geld zuerst verdienen. Bleibt der erste Teil der Überlegung, ob ein Text wie dieser der Arbeit an den Bedingungen etwas wegnimmt. Wer sich an der Steuerdebatte beteiligen will, tut es ohnehin. Ein Text ändert daran nichts. Was ein Text verändern kann, sind Erwartungen. Und bei Erwartungen gilt ein einfacher Zusammenhang. Eine Erwartung, die auf etwas anderes lautet als das, was tatsächlich verhandelt wird, kann nur enttäuscht werden. Wer von Anfang an wusste, worum es geht, hat hinterher nichts zu korrigieren. Erwartungen gerade rücken ist darum keine Sabotage, es ist Bestandspflege. Die Abseitsstehenden. Und dann gibt es in derselben Szene die, die bei all dem nicht mitmachen. Nicht aus Trotz und nicht aus Geringschätzung, aus Konsequenz. Sie haben ihre Vorkehrungen so eingerichtet, dass sie vom Ausgang solcher Fragen nicht abhängen. Eigene Schlüssel, eigene Prüfung. Tausch dort, wo niemand gefragt werden muss. Von außen kann das entrückt wirken. Tatsächlich ist es nur Unabhängigkeit von einem Ergebnis. Ihr Rechnen unterscheidet sich nämlich weniger im Befund als im Umgang damit. Dass eine milde Regel angenehmer ist als eine strenge, bestreiten Sie nicht. Wirkung auf den Geldbeutel hat sie allemal, für jeden. Sie behandeln solche Regeln nur wie Wetter. Erfreulich, wenn es gut ausfällt, eingeplant, wenn nicht. Bleibt die Frist, freut sie das mit. Fällt sie, ändert sich an ihrem Vorgehen nichts. Es war nie darauf gebaut. Das ist der ganze Unterschied. Nicht, ob eine Regel wichtig ist, sondern ob die eigene Planung an ihr hängt. Für das Ganze ist diese Haltung kein Verlust, eher eine stille Rücklage. Während ein Teil der Szene Bedingungen verhandelt, hält dieser Teil die Eigenschaft instand, um die es im Kern geht. Das Funktionieren ohne Genehmigung. Tritt der günstige Fall ein, hat das niemanden etwas gekostet. tritt der Ungünstige ein, ist vorgesorgt. Aus der Nähe sieht Vorsorge oft nach Pessimismus aus. Aus der Entfernung ist sie das, was eine Versicherung ist, unauffällig, bis man sie braucht. Am selben Tisch. Am Ende sitzen alle am selben Tisch. Derselbe Staat, dieselben Paragraphen, dieselbe Timechain, die alle 10 Minuten einen Block findet, gleichgültig gegen alles, was nebenan debattiert wird. Und in derselben Szene leben seit jeher beide Denkweisen. Die eine hält Beteiligung für einen Hebel, der Bedingungen bewegt, und nutzt ihn, mit offenen Augen und im Wissen um den Preis der Sichtbarkeit. Die andere hält den Hebel dort für zu kurz, wo es um das Monopol selbst geht, und legt ihre Kraft in den Tausch, den niemand genehmigen muss. Das ist kein Riss, den jemand kitten müsste. Es ist Arbeitsteilung unter Leuten, die dasselbe Geld benutzen. Und beide Rechnungen lassen sich nachvollziehen, ohne die eigene aufzugeben. Man kann über Steuern streiten und dabei wissen, dass Konditionen herauskommen, kein Schutz. Man kann vorsorgen, ohne dem günstigen Ausgang im Weg zu stehen. Nur eines lässt sich nicht haben, eine Genehmigungsfreiheit, die auf einer Genehmigung beruht. Alles andere steht offen, man sollte nur wissen, womit man rechnet.